Ich würde, wenn mir jetzt jemand dort so auf Lebenszeit eine Residenz anbietet, fürs Schreiben würde ich sofort ja sagen. Also hätte ich nichts dagegen, wenn das jemand hört. Vielleicht können wir da eine kleine Vereinbarung treffen.
Stadtland Text, NRW, der Podcast. Diesmal Carla Kaspari und der Niederrhein.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tabea Sörgel.
Und hier am Apparat ist Martin Becker. Tachchen.
Tachchen.
Heute hat der Zufallspfeil von allen 10 möglichen Regionen auf unserer NRW-Landkarte den Niederrhein ausgewählt. Und wie immer spielen wir unser beliebtes Spiel. Wir wissen nichts und behaupten alles. Also Tabea, was meinst du, wie ist die Region Niederrhein?
Also in diesem Fall weiß ich sogar wirklich was. Ich habe nämlich familiäre Wurzeln im Niederrhein und war als Kind sehr oft da. Jetzt war ich lange nicht mehr dort und vermisse es ehrlich gesagt auch sehr. Ich würde also sagen, wenn schöne Melancholie eine Landschaft wäre, dann sähe sie aus wie der Niederrhein.
Aber sag mal, gehört nicht eigentlich deine Geburtsstadt Dormagen auch zum Niederrhein?
Nein, 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 ganz klar Rheinland. Du hast wirklich gar keine Ahnung.
Ja, das passt. Denn ich wiederum habe über den Niederrhein eine interessante Information gefunden im Online-Lexikon, die ich fast schon poetisch fand. Gelegentlich wird die Region Niederrhein durch das definiert, was sie nicht ist. Also nicht Niederlande, nicht Westfalen, nicht Bergisches Land, nicht Eifel, nicht Dormagen, wie wir jetzt wissen. Ich schwinge mich deshalb heute zu einer sehr steilen und paradoxen Gegenthese auf. Mein Satz lautet, der Niederrhein, das sind wir alle.
Und der Martin, der ist eine Boulevardzeitung.
Ich würde das viel intellektueller sehen und ich höre überhaupt gar nicht auf diese Angriffe. Die Region Niederrhein scheint ja für mich mehr ein Gefühl zu sein als ein Ort. Weißt du, Tabea, das sind keine halbwahren Familiengeschichten, die ich erzählen muss. Das sind Sätze, die von Podcasts bleiben.
Ja, ja. Wer wirklich Ahnung hat von großen Gefühlen dort, das ist Carla Kaspari. Sie hat nämlich 4 Monate als Gast der Region Niederrhein in Hamminkeln verbracht und sie ist jetzt hier bei uns im Kölner Studio. Hallo Carla, schön, dass du da bist.
Hallo, danke.
Du bist gerade zurückgekehrt aus der Region Niederrhein und offenbar ganz zufrieden. Zumindest nach einigen Tagen hast du nämlich im Blog schon offenbart, ich liebe alles. Neben den Alpakas auch, ich zitiere, die Tatsache, dass nichts passiert, obwohl das hier NRW ist. Die Region Niederrhein und du, war das Liebe auf den ersten Blick?
Ja, zumindest auf den allerersten Blick. Ich glaube, ich bin sehr in das Klischee getappt sozusagen als überfrachteter Großstadtmensch in einer Region, in der nicht so viel passiert und habe das am Anfang auf jeden Fall sehr genossen, ja, dass da einfach nichts passiert oder zumindest sehr wenig hier.
Und du hast wirklich auf einem Schloss residiert, oder? Du warst Schlossherrin für 4 Monate.
Ja, immer noch tatsächlich. Also ist ja noch nicht ganz vorbei.
Stimmt.
Ich habe da immer noch mein Lager. Sehr untertrieben aufgeschlagen. Ja, ich bin da tatsächlich auf einem Schloss. Ich fand das am Anfang auch sehr absurd, die Vorstellung. Muss aber sagen, ich habe mich relativ schnell dran gewöhnt. Ich könnte das auch jetzt so weiterführen. Ist auf jeden Fall was anderes als eine kleine Stadtwohnung. Und deswegen einfach auch eine sehr andere Lebensphase, in der ich, glaube ich, da gerade bin.
Du hast die andere Lebensweise jetzt erwähnt. Hast du denn da ein richtig opulentes Arbeitszimmer, also fast so adelsgemäß?
Es ist riesig. Es ist wirklich, es ist absurd. Ich habe ein riesiges Schreib- und Wohnzimmer, ein großes Schlafzimmer, eine Küche. Also es ist sehr, sehr opulent, das Ganze, ja.
Also wenn das jetzt nicht zu indiskret ist, wie viel größer als deine eigentliche Wohnung?
Oh Gott. Das ist fast peinlich meiner jetzigen Wohnung, also meiner eigentlichen Wohnung gegenüber. Nee, ich bestimmt so 3-mal so groß.
Okay.
Und die teile ich mir mit einer Person. Das ist, ja.
Du bist ganz klar ein Stadtkind. In Dortmund bist du aufgewachsen, in Bonn und Paris hast du gelebt. Heute wohnst du in Köln und du machst so ziemlich alles, was das urbane Leben hergibt. Also du moderierst selbst Radiosendungen im Netz, du kuratierst und moderierst eine Lesereihe, arbeitest als DJ und hast nicht zuletzt mit deinen Tweets mitunter Hunderttausende erreicht. Jetzt bist du in der Region Niederrhein gelandet. Und nichts anderes wolltest du, oder?
Ich muss kurz sagen, ich höre mich komplett an wie ein belastender Medienmensch, bei dem, was du gerade alles vorgelesen hast. Was war die Frage?
Du wolltest genau das, du wolltest den Niederrhein, oder?
Ich ehrlich gesagt, ja, ich glaube schon. Ich habe man konnte 2 Regionen angeben, die man sozusagen bevorzugt für seine Residenz. Bei mir war das Ruhrgebiet und Niederrhein. Ruhrgebiet aus dem Grund, dass ich daherkomme und auch, das ist irgendwie ganz interessant, sozusagen dahin zurückzukehren und dann so darüber zu schreiben. Und das zweite war der Niederrhein, weil ich gar keine Ahnung hatte. Also ich war, glaube ich, noch nie bewusst da. und habe nur so ein bisschen gegoogelt und habe Bilder gesehen mit viel Natur und Weide und nicht so viel. Und dann dachte ich, das ist eigentlich optimal für mich als, wie eben schon angesprochener, überfrachteter Großstadtmensch.
In der Tagesschau heißt es immer, kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Und das probieren wir jetzt hier auch mal.
Oh, spannend.
Ja, finde ich auch. Wie würdest du die Region Niederrhein in einem gern noch etwas längeren Satz beschreiben?
Bitte um eine kurze Antwort.
Also ein langer Satz um eine kurze Antwort. Ach Gott, das ist richtig schwierig. Also ich fand das mit der Melancholie eigentlich schon ganz gut, was du vorhin gesagt hast. Es ist so ein bisschen, also es klingt sehr böse, aber es ist nicht böse gemeint, ein bisschen so ein Nichtort. Also es ist irgendwie sowas, was man selbst füllen kann mit seinen Gedanken, weil einfach nicht so viel drumherum passiert, was einen von genau dem ablenkt. Ich glaube, das ist so ein Ort, es ist ein Ort zum Füllen, das könnte man vielleicht sagen.
Es klingt jetzt also fast so ein bisschen nach so zen-buddhistischem Aufenthalt, ja, dass man ganz zu sich findet.
Ja, das ist auch ganz furchtbar, ne, wenn sich das so anhört. Das war nicht der Plan eigentlich. Nein, ich glaube, das ist so ein bisschen der Lauf der Dinge, dass wenn man über Jahre wo wohnt, wo irgendwie das Leben und alles um einen herum irgendwie anders ist und dann irgendwo hinkommt, wo es das komplette Gegenteil ist, dann verändert das natürlich auch was mit einem selbst und mit seiner Wahrnehmung. Und deswegen ist das schon passiert. Ich glaube, ich habe auch mal in so Texten, man muss ja auch einfach dazu sagen, dass Corona dann losging in der Phase, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu, sodass das dann nochmal gedoppelt war, diese Empfindungen, die ich da hatte, der Ruhe und der Stille und des Stillstands. Aber es sollte eigentlich jetzt nicht zen-buddhistisch rüberkommen, was ich da erlebe. Das wäre auch einfach gemein der Situation gegenüber zu sagen, dass ich da jetzt die beste Zeit hatte, während andere Leute die schlimmste Zeit hatten und so war es auch nicht. Es war schon ruhig und entspannt, aber jetzt nicht zen-buddhistisch, das nicht.
Nee, es klang jetzt auch eher nach einem guten Ort zum Nachdenken und auch zum Schreiben.
Das ist tatsächlich so. Also ich würde, wenn mir jetzt jemand dort so auf Lebenszeit eine Residenz anbietet fürs Schreiben, würde ich sofort ja sagen. Also hätte ich nichts dagegen, wenn das jemand hört. Vielleicht können wir da eine kleine Vereinbarung treffen.
Damit wir jetzt auch mal einen ganz kleinen Eindruck davon bekommen, wie es dort ist, hören wir doch einmal in den Audioschnipsel rein, den du uns mitgebracht hast. Also ich würde sagen, Idylle mit Rasenmäher. Ist das genau vor deiner Haustür gewesen, was wir da gerade hören?
Ja, das ist aus meinen opulenten Schlossfenstern heraus aufgenommen tatsächlich und zwar morgens. Das mache ich so, ich stehe auf und dann öffne ich erstmal mit beiden Händen so die großen Fenster und atme tief ein, trinke vielleicht einen Kaffee und höre mir dann so an, was da los ist. Nein, aber es ist so ein prototypischer Morgen, so habe ich das, glaube ich, auch beschrieben, als ich den Aufnahmeschnipsel gesendet habe. Weil man einerseits die Vögel hört, die dort tatsächlich, es ist das Klischee, aber es ist wahr, viel lauter sind als hier und auch sehr schön. Also alle Leute, mit denen ich telefoniere, sagen immer, krass, bist du gerade irgendwie im Wald oder so, weil die Vögel eben so laut sind. Das ist das eine, was man eben sehr deutlich hört. Und auf der anderen Seite der Rasenmäher, weil es gibt dort viele Grünflächen, die sehr deutsch behandelt werden, finde ich. Also die sind immer sehr akkurat geschnitten. Und das hört man eben dann auch. Also es wird eben auch einfach viel Rasen gemäht. Das ist so richtig, das ist so ein bisschen Allmann-esk, das Ganze. Und deswegen dachte ich, wäre irgendwie ganz passend, wenn das auch noch dabei ist.
Also war das jetzt der Schlossgärtner?
Das weiß ich, glaube ehrlich gesagt, noch nicht mal. Es war, glaube ich, sogar eine Bewohnerin aus dem näheren Umfeld.
Ja. In einem Blog-Eintrag hast du über die ersten Tage im Schloss geschrieben, dass es kein Internet gab. Das einzige nicht erreichbare Netzwerk hatte ausgerechnet den Namen Ghost. Du lebst ja sehr, kann man glaube ich sagen, in und mit den sozialen Medien. Wie fühlte sich denn diese krasse Entschleunigung an? Also hast du dir deinen Datentraffic gut eingeteilt?
Ja, überhaupt nicht, natürlich. Ja, ich habe das direkt dann natürlich gemerkt, wie ekelhaft abhängig ich auch davon bin, also vom Internet. Und gerade wenn man dann so alleine in so einem Riesen-Apartment sitzt, fühlt man sich natürlich sehr abgeschnitten, wenn dann noch nicht mal das Internet funktioniert. Und das mit dem Ghost war natürlich auch sehr dankbar für den ersten Text, weil es einfach ein WLAN-Netzwerk ist, was einfach niemand kennt. Also auch niemand, ich habe da schon noch so ein paar Mitbewohner im Schloss. Aber auch die wissen nicht, wo das herkommt. Das ist einfach ein Schloss und dann sitze ich da und habe kein Internet. Und das einzige Netzwerk, was angezeigt wird, ist Ghost, großgeschrieben. Ich meine, es schon, hat schon was.
Alle Stipendiatinnen und Stipendiaten waren natürlich von Corona betroffen und von den Einschränkungen, die Corona mit sich gebracht hat. Du hast besonders viel und auch sehr nah darüber reflektiert in deinem Blog. Dich hat es richtig gehend verändert. Also fragen wir mal so, wer warst du denn in der Lockdown-Zeit? Warst du Carla oder warst du Sabine, Annette oder Angelika?
Ich glaube, ich war alles so ein bisschen auf jeden Fall. Also das hatte schon wirklich Einfluss auf mich. Ich bin in so richtig kitschig, pathetische Caspar-David-Friedrich-Anwandlungen gekommen in dieser Zeit. Ich saß dann da und draußen war nichts los und Stille und irgendwie, ja, hat was mit mir gemacht auf jeden Fall. Ich glaube, mittlerweile ist das, wenn ich das jetzt lese, kommt mir das auch alles ein bisschen übertrieben vor, muss ich sagen. Aber es war genau die Empfindung, die ich da gefühlt habe, habe ich irgendwie in die Texte gefasst. Und ich glaube auch, dass ich damit nicht alleine war. Also es war und ist ja auch einfach ein Einschnitt. Und viele Leute hatten andere Gefühle und irgendwie Krisengefühle. Und ich habe irgendwie aus dieser Zeit mitgenommen, dass Krise ist so eine Zeit, da ist Kitsch erlaubt, finde ich.
Neben der Caspar-David-Friedrich-Gefühle gibt es aber auch eine sehr treffende Zusammenfassung der gesamten Zeit von dir, wie ich finde. Das ist auch bei dir nachzulesen. Und diese Zusammenfassung geht so. Klicke mich durch Instagram-Stories. Absage, Absage, Absage. Bleib gesund, seid solidarisch. Noch eine Absage. Hat dich das zwischendurch, Caspar-David-Friedrich-Stimmung hin oder her, auch mal entmutigt?
Also nicht wegen mir persönlich, glaube ich. Ich hatte, also Entmutigung hat da eingesetzt, wo ich an andere Leute gedacht habe. Also ich war ja wirklich in einer sehr privilegierten Situation einfach durch das Stipendium jetzt in dieser Zeit. Aber auf jeden Fall, wenn ich das gesehen habe und ich bin eben einfach auch mit zumindest der Musik, teilweise Kultur-, Literaturszene so ein bisschen verknüpft und kenne die Leute. Und dann ist das natürlich furchtbar, das mitzukriegen. Das war scheiße.
Martin, haben wir eigentlich schon gesagt, wo man diese ganzen Blog-Einträge nachlesen kann?
Das stimmt. Das ist eine sehr gute Gelegenheit, darauf hinzuweisen, nämlich unter www.stadt-land-text.de. Die Blog-Einträge aller Stipendiatinnen und Stipendiaten, unter anderem auch romantische und verzweifelte Gefühle von Carla Caspari, oh Gott, die sich zwischendurch nämlich wie eine Sabine oder Annette gefühlt hat. Du hattest nämlich dort ein E-Bike und bist rumgefahren und fühltest dich plötzlich um Jahrzehnte gealtert. Das ist ein sehr schöner Blog-Eintrag. 4 Monate Landluft liegen hinter dir und du bist sehr vielen Tieren auf den Weiden begegnet. Und Tabea, und jetzt kommt es tatsächlich, ich hätte nicht damit gerechnet in diesem Podcast, du bist auch einem Pfau begegnet. Nun muss man dazu sagen, es zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Podcast, dass ich die ganze Zeit meine Geschichte des Vs erzählen möchte, die mir nämlich mal passiert ist im Sauerland.
Ja, es ist gut.
Also ich wollte eine Lokalreportage machen, weil ein V ausgebrochen war.
Martin, es geht hier nicht um dich. Es geht um einen anderen V.
Gut, vielleicht, ja, du bist auch einem V begegnet. Magst du uns, damit wir jetzt auch mal ein Stück von deinen im Blog verarbeiteten Erkundungen so ein bisschen selber zu Ohren bekommen, magst du uns vielleicht mal ein Stückchen vorlesen? Überwiegend bist du ja tatsächlich auf dem Fahrrad durch die Gegend gefahren, oder?
Ja, das stimmt.
Und was wir jetzt hören, so viel können wir schon verraten, es geht in diesem Blog-Eintrag um Harmonien und zwar mit 2a.
Kann ich noch ganz kurz was dazu sagen, um das ein bisschen einzuordnen?
Aber klar.
Das ist, also ich bin auch in den Niederrhein gegangen, weil ich natürlich das Verhältnis so von Stadt und Dorf bzw. Land so ein bisschen erkunden wollte. Und deswegen spielt auch einfach Haminkeln, also der Ort oder die Stadt, wo ich bin, beziehungsweise Ringenberg heißt der Ort, eine Rolle. Also ich finde es auch einfach spannend, genau in diesem kleinen Ort mich aufzuhalten. Und dafür steht so ein bisschen prototypisch der Text, der ein Friseurbesuch beschreibt. Der Mittwoch hängt verklärt im buschigen Blattwerk der Bäume. Schon nach den allerersten sommerlichen Tagen rauscht es ein bisschen müde vor sich hin. Sein Grün hat den saftigsten Höhepunkt des Jahres bereits jetzt Mitte Mai hinter sich gelassen. Die Blätter hängen ob dieser Feststellung ein wenig lethargisch in der Luft und warten auf Regen, der auch heute nicht kommen wird. Das diesige Grundgefühl des Morgens wird nur durch ein paar Autos zerschnitten, die auf der Hauptstraße, sie ist eine und heißt auch so, in einer scharfen Kurve aus dem Ort heraus oder in ihn hineinbiegen. Am äußersten Punkt dieser Kurve liegt hinter regionsüblichem roten Klinker der Friseursalon Harmonie. Es ist nicht nur das letzte und erste Haus der Straße, sondern des gesamten Ortes. Wäre Ringenberg ein Buch, dann wäre das rosa Schild des Haarstudios sein erster und sein letzter Satz. Vielleicht wäre es sogar ein Ausrufezeichen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wahrscheinlich hatte für mich noch kein Friseurbesuch jemals einen solchen Eventcharakter. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Erstens ist der letzte Termin aus offensichtlichem Grund lange her. Ich kann mich nur noch schemenhaft daran erinnern, wie man sich beim Friseur verhält. Zweitens und daraus resultierend hat das Geschehen auf meinem Kopf zu diesem Zeitpunkt Ausmaße angenommen, die sich sehr treffend als Ausmaße und spätestens seit April nicht mehr als Frisur beschreiben lassen. Dazu kommt, dass es sich nicht um meinen Friseur in der Stadt handelt, in dem durch treibenden Deep House und Vintage-Möbel-szenige Atmosphäre geschaffen wird, sondern um einen Dorffriseursalon, dessen Charaktereigenschaften mir unbekannt sind. Es ist, ebenfalls aus offensichtlichem Grund, das erste Mal, dass ich neben KassiererInnen, der engeren Nachbarschaft oder flüchtigen Begegnungen auf Abstand mit Menschen aus dem Ort in direkten Kontakt trete. In der Ereignisleere der letzten Wochen, der unplanbaren Wirklichkeit, erzeugt die Vorstellung direkten Körperkontakts und die einer intimen Gesprächssituation im Frisierspiegel Spannungsgefühle in meiner Magengegend. Ohne Ahnung, was mich erwartet, noch was meine Haare erwartet, betrete ich den Salon. Es ist, zugegeben etwas zugespitzt, aber auch ein bisschen wahr, der Britney Spears-Moment meines Aufenthalts. Während der längsten Haarwäsche meines Lebens werden all diese Gedanken angenehm egal. Das vor sich hin plätschernde Formatradio, der chemisch süßliche Geruch des Shampoos, die eierschalfarbenen Haartrockner überhalb der Frisiertische von einer Firma namens Äquator, alles vermischt sich in den kreisenden, shampoonierenden Bewegungen zu einem einzigen wohltuenden Erlebnis. So wie das Interieur ein wenig aus der Zeit gefallen ist, vergesse auch ich rücklings im Waschbecken hängend, welcher Tag ist oder wo ich mich befinde. Ich vergesse sogar fast ein bisschen, was ich hier überhaupt will. Ich will, wenn überhaupt, dann einfach weiter massiert werden. Die Friseurin scheint das zu bemerken, sagt irgendwann sehr sanft, so. Und ich kann die Augen wieder öffnen, den Blick gen Äquator. Auch das anschließende Gespräch gestaltet sich überraschend angenehm. Durch den Zustand der Welt im Allgemeinen und den der Friseursalons im Speziellen ist für ausreichend Inhalt gesorgt. Außerdem lobt die Friseurin mehrmals meine Haare. Das wiederum stimmt mich als durch und durch korrumpierbares Wesen froh und ihr zugewandt. Zwischen uns ergibt sich recht schnell eine Stimmung, die man als freundlich und aufgeschlossen beschreiben könnte. Was sie mit meinen Haaren macht, lasse ich in Britney-Modus geschehen. Hier noch ein bisschen? Ja klar. Ich sage zu keiner Spülung nein und auch zu keiner Pflege und am Ende auch zu keinem Öl. Als sie mich fragt, wie ich meine Haare sonst trage, muss ich lange überlegen. Im Spiegel sehe ich über meine Schulter zwei Rinder Gras kauen. Neben mir werden einer Frau die Haare rot gefärbt. Sie leuchten wie Klatschmohn. Als ich den Friseursalon Harmonie wieder verlasse, fühle ich mich rundum gut und freue mich schon jetzt darauf, die nächste wiedereröffnete Lokalität im Ort zu besuchen. Ob der Schnitt etwas geworden ist, kann ich auch einige Tage später nicht abschließend feststellen, weil meine Haare auch dann immer noch mehr aus Pflegeprodukt als aus Keratin zu bestehen scheinen und sich ihre Form erst wieder in der sporadischen Pflege meines silikonfreien und veganen Bio-Shampoos ergeben muss. Ich glaube, es ist okay geworden. Und selbst wenn nicht, es hätte sich gelohnt. Draußen rauschen die Bäume grün und unaufgeregt. Ein Auto biegt scharf um die Kurve. Sonst passiert nichts.
Sollen wir vielleicht jetzt mal ein bisschen genauer über das Projekt sprechen, das du dir in der Zeit am Niederrhein vorgenommen hast?
Gerne.
Du hattest ja geplant, die Region in vielen verschiedenen Medien zu erkunden eigentlich. Ich könnte mir vorstellen, dass dir Corona da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Genau, was war denn der Plan und was war Wunsch und was war Wirklichkeit, fragen wir mal so.
Also ich glaube, ich konnte das alles noch einigermaßen gut umsetzen im Vergleich auch zu anderen StipendiatInnen. Der ursprüngliche Plan war, einen multimedialen Blog zu starten und ich glaube, das habe ich auch in Ansätzen verfolgen können. Ich wollte auch tatsächlich Podcasts machen Und das habe ich dann tatsächlich relativ schnell auf Eis gelegt, als dann der Lockdown kam und ich dann, also ich habe auch einfach Tatsache keine Menschen getroffen, so richtig. Also ich habe irgendwann schon welche getroffen, aber es war einfach sehr, also relativ wenig. Und dann da irgendwie auf Podcast-Suche zu gehen, in einem Zustand, in dem irgendwie jeder einfach nur zu Hause bleibt und niemand sehen will, fand ich ein bisschen komisch.
Für dich ein großes Thema dieses Aufenthalts und natürlich auch im Vorfeld war und ist das Thema Stadtflucht. Damit hast du dich ja vorher auch schon sehr intensiv beschäftigt. Wir haben eine Internetradiosendung aus dem Herbst 2019 gefunden, die du moderiert hast. Und da kommt gleich als erstes Lied Verlass die Stadt von der österreichischen Musikerin Gustav. Hattest du diese Stadtfluchtsehnsucht ganz stark vor dem Stipendium? Ich meine, du kennst ja nur Städte, wie man deiner Biografie entnehmen kann.
Ja, also erstmal sehr gut recherchiert. Wow, dass irgendjemand die Sendung nochmal hört. Ja, und ich glaube schon, dass ich sehr starke Stadtfluchtbedürfnisse hatte auf jeden Fall davor. Und das war auch mit ein Grund, warum ich dachte, dass es interessant wäre, dorthin zu gehen. Weil ich glaube, dass ich in meiner Altersklasse und vielleicht sogar, wenn man von Generationen reden will, auch in meiner Generation, damit nicht alleine bin. Also viele haben keinen Bock mehr auf horrende Mieten und irgendwie kleine, dunkle Wohnungen, die eben absurd viel kosten und auf Lärm und Stress. Das natürlich dann so, dass die Flucht daraus natürlich nicht die Lösung ist. Das ist auch klar, aber ich wollte es zumindest mal ausprobieren.
In der erwähnten Sendung hast du auch gesagt, du kannst den Stadtpark nicht mehr sehen, du hast es satt, auf ausgedörrten Wiesen rumzuliegen und den Leuten beim Slackline zuzusehen, was ich sehr gut nachvollziehen kann übrigens. Also war der Niederrhein eigentlich das Beste, was dir passieren konnte, oder?
Absolut, aber was spannend ist, mittlerweile liebe ich das. Ich könnte mich jetzt in den Stadtpark setzen und Leuten beim Hacky-Sacken zugucken und ich fände es toll. Das ist wirklich so. Ich bin gestern mit zwei Freunden durch die Stadt gefahren und im Sommer war ich jetzt noch nicht hier. Ich war mal so im Frühling das letzte Mal hier. Und ich finde alles wunderschön. Ich finde es so toll, dass so viele Menschen da sind. Ich könnte es mir die ganze Zeit angucken. Also es ist, ne, das ist irgendwie, ich glaube, ich brauchte sehr dringend eine Pause davon. Und muss, oder, also wie gesagt, ne, es hat nur, nicht nur was mit mir zu tun, sondern es, ich musste einfach irgendwie, schon wieder ich. Aber es, es war irgendwie wichtig herauszufinden, wie das andere funktioniert und aussieht und wie es sich da lebt. Und jetzt kann ich, glaube ich, beides besser in Relation zueinander setzen.
Wenn man sich deine Arbeit anschaut, dann ist auffällig, dass du sehr, sehr treffend, ob auf dem Land oder halt auch in der Stadt, so ganz, ganz in aller Kürze Beobachtungen formulieren kannst. Ich möchte gerne mal einen extrem erfolgreichen Tweet von dir vorlesen. Der hat über 200.000 Twitter-Nutzer erreicht. Wo früher noch der Dealer war, ist heute eine Smoothie-Bar. Hat dich der Erfolg dieser ultrakurzen Beobachtungen damals eigentlich überrascht?
Ich glaube schon ein bisschen, ja. Also ich finde, das sind komplett banale Gedanken, die ich den ganzen Tag über irgendwie habe und wo es dann manchmal dazu kommt, dass ich die irgendwie treffend in so einem Tweet formulieren kann. Aber dass sowas dann so explodiert und Leute das tatsächlich lustig finden, das hat mich, glaube ich, damals schon überrascht. Man gewöhnt sich dann daran in diesem Medium, auf dieser Plattform und versucht das dann immer wieder und dann kriegt das schnell was Gewolltes und funktioniert dann nicht mehr so. Aber ja, das war spannend.
In deinem Blog hast du beispielsweise die Niederrheinwölfin Gloria erwähnt oder was auch sehr schön ist. Du dokumentierst, wie eine Verkäuferin zu Corona-Zeiten an der Kasse das Muster des Klopapiers bewundert, das gerade verkauft wird. Wie wichtig sind dir diese kleinen, auch schrulligen Beobachtungen in deiner Arbeit und vielleicht auch in deinen Tweets?
Findest du das schrullig?
Also das mit dem Klopapiermuster, das ist schon, also zumindest skurril. Also schrullig, es klingt, es wirft ein schlechtes Licht auf dich. Also du bist ja nicht schrullig, weil du das irgendwie lustig findest. Aber das ist so dieses leicht Absurde im Alltag halt zu entdecken. Ja, okay. Und das ist ja auch ein Talent. Ne? Das ist, andere Leute würden das nicht mal bemerken.
Die würden einfach nur denken, Klopapier, ich muss auch Klopapier kaufen. Und schon sind sie im Laden.
Ja, ich glaube, das war auch wirklich eine ganz komische Situation. Ich glaube, die Frau war auch geschädigt, einfach die Arme. Die saß dann da jeden Tag und musste sich diese Verrückten antun, die dann da Klopapier gehortet haben. Ich glaube, da dreht man irgendwann durch. Und wahrscheinlich war ihre Coping-Strategy zu sagen, ich schaue mir jetzt einfach jede Packung sehr ausführlich an und kommentiere das und nehme vielleicht so ein bisschen den Stress raus. Ich weiß nicht genau, was es war. Aber ja, also ich finde es ganz schlimm, dass solche kleinen Dinge oft überhaupt gar keinen Platz und Ort und Raum finden. in allem. Es sind jetzt nicht nur irgendwie Beobachtungen, sondern in Gesprächen, in zwischenmenschlichen Dingen, in ja, es irgendwie wird oft nur so, es wird immer so ergebnisorientiert gehandelt und alles, was dazwischen liegt, wird irgendwie weggeschoben oder wird nicht drüber geredet, nicht drüber geschrieben, nicht so. Und das finde ich irgendwie, das kann man vielleicht so ein bisschen als einen Schwerpunkt meiner Arbeit betrachten, vielleicht.
Übrigens ist das schön, ja, du schonst dich selbst ja auch nicht in diesen Texten, denn wenn wir beim Klopapier oder Dingehorten sind, in deinem Blog schreibst du selber, dass dein Rucksack dann auch zu Beginn dieser Corona-Zeit so schwer war, dass es dir recht geschah, dass er dann so schwer nach Hause zu tragen war, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich nehme mich überhaupt nicht raus. Also ich bin zu 100% in alles einbezogen. Ich bin das Klischee, was ich verurteile, natürlich. und auch in dieser Situation. Also da war ich auch, das war halt ne, diese krasse, man wusste irgendwie gar nicht, was los ist und alle Regale waren leer und dann habe ich natürlich auch, ich habe jetzt nicht Klopapier gehortet, aber ich habe auf jeden Fall mal so zwei Pakete Reis statt einem und ne, zwei, drei Packungen Milch statt und da wird der Rucksack dann schon relativ schnell relativ schwer auch, ja.
Ja, was ich überhaupt interessant finde an deinen Texten ist dieser fast schon soziologische Blick, den du auch auf dich selbst und also auf deine Umwelt sowieso, aber auch auf dich selbst und deine eigenen Gefühle hast. Also das ist so ein, immer so dieses ein Schritt von sich selbst wegtreten und sich selbst beobachten. Das finde ich wirklich bemerkenswert.
Danke. Es ist unglaublich anstrengend auch.
Ist denn, weil das ist ja dann wahrscheinlich der Moment, wo es vielleicht dann manchmal zwischendurch nicht ganz so anstrengend sein kann, wenn man selbst beobachtet. Ist denn so ein Mikrokosmos wie die Region Niederrhein in gewisser Weise prädestiniert, um da richtige Perlen aufzusammeln, über die man schreiben kann? Oder würdest du sagen, das geht in einer Millionenstadt wie Köln ganz genauso gut? Wo ist da so für dich der Unterschied, wenn man das denn überhaupt sagen kann? Und das nicht eine intellektuelle Frage ist, die einfach nur intellektuell daherkommt.
Nee, finde ich gar nicht. Finde ich eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass man das in beide, dass es eigentlich nicht darauf ankommt, wo man ist, sondern wie scharf man selbst gestellt ist. Hm. Und ich glaube, dass ich in Köln jetzt, weil ich einfach, ich hatte auch ein relativ stressiges Jahr davor und war so, ich glaube, meine Beobachtungen waren einfach alarmgelegt. Ich habe nicht mehr so viele Reize. Es war irgendwie, ich war zu lange dort. Und dann so einen Wechsel zu haben und eben dann, also das hat so meine Wahrnehmung komplett geweitet. Und dann habe ich eben dadurch auch viel mehr entdeckt und gesehen und hatte mehr Ideen und hatte irgendwie auch Lust, das in Texte zu packen. So. Also deswegen glaube ich, es hängt nicht unbedingt vom Ort ab, sondern also Millionenstadt, das hat erstmal nichts zu sagen. Es kann ja noch komplett abfacken und man sieht gar nichts. Mhm.
Ja, die Überwältigung, die damit verbunden ist oder war, dann wieder in die Großstadt zu kommen, nach einem längeren Aufenthalt am Niederrhein, die hast du ja schon erwähnt. Aber jetzt, wo deine Zeit so gut wie vorbei ist, da in der ländlichen Idylle. Also hattest du Anpassungsschwierigkeiten, jetzt wieder mit dem Tempo klarzukommen? Also es war wahrscheinlich nicht nur Glück, jetzt die Hacky-Sack-Spieler zu sehen, sondern wahrscheinlich musstest du ja auch erstmal wieder klarkommen, oder?
Also es ist schon krass, was man wirklich, welchen Reizen man ausgesetzt ist, ne? Also es ist schon, ich bin jetzt auch gestern ja wieder hierher gekommen und es ist schon einfach was anderes. Also man, überall, es klingt so richtig peinlich, also wirklich wie so, weiß ich nicht, also hätte ich ewig auf dem Dorf gelebt, was ich ja nicht getan habe. Aber es ist schon teilweise überfordernd und man realisiert dadurch, welchen Reizen man, wenn man einfach permanent in der Stadt lebt, auch permanent ausgesetzt ist. So. Ich glaube, dass ich, also heute habe ich es zum Beispiel schon wieder nicht mehr so stark gemerkt. Also ich glaube, man gewöhnt sich unglaublich schnell daran. Aber ja, ich habe die Frage jetzt schon wieder vergessen. Ich glaube, ich hoffe, ich habe was Sinnvolles darauf gesagt.
Jetzt aber auch nochmal relativ zum Schluss Butter bei die Fische, wie man auch im Ruhrpott ja sehr gerne sagt, mit dem wir alle so ein bisschen verbunden sind. Yeah. Was hast du denn an Projekten, vielleicht auch an größeren Schreibprojekten, von denen jetzt noch nicht die Rede war, in den 4 Monaten realisiert und wie geht's weiter? Was sind deine nächsten Projekte, die jetzt kommen?
Oh Gott. Ich habe natürlich nicht nur jetzt Texte über den Niederrhein geschrieben, sondern habe auch für mich an eigenen Projekten gearbeitet. Aber ich glaube, mehr kann ich dazu, es ist vielleicht ein längerer Text, aber mehr kann ich dazu noch nicht sagen.
Es kommt aber noch was. Der Niederrhein wird, die Region Niederrhein wird sich noch wiederfinden. Vielleicht auch in verklausulierter Form. Und wenn dann die Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler in einigen Jahrzehnten lesen, dann wird es heißen, Stadtlandtext NRW ist dafür verantwortlich.
Oh, das sind aber jetzt große Worte. Das weiß ich dann gar nicht, ob ich das möchte, tatsächlich. Ja, man kann vielleicht sagen, dass so Stadtland oder zumindest Stadtprovinz im weitesten Sinne eine Rolle spielen wird.
Das ist, da haben wir doch noch was rauskitzeln können.
Ja, kommen wir zurück zum Anfang. Das hast du ja wieder ein bisschen relativiert, aber ich sag's trotzdem, du hast alles geliebt am Niederrhein. Was wirst du jetzt am meisten vermissen? Wärst du gern nochmal die Annette auf dem E-Bike?
Also spätestens in 2 Monaten ja. Gerade freue ich mich wieder sehr darauf, zurück in die Stadt zu gehen, beziehungsweise erstmal in Urlaub zu fahren und dann wieder hier zu sein. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich das alles natürlich romantisch verklären werde und auch die schlechten Tage sehr schnell wegschieben werde und mich allerspätestens im November wieder dahin sehen werde. Ja, also auf jeden Fall. Wie gesagt, also wenn ich könnte so einen Residenzort an sich könnte ich permanent behalten, um einfach mal so ein Wochenende oder eine Woche oder so mal da zu sein und einfach nichts um einen rum zu haben, was passiert.
Müsste es denn dafür eigentlich das Schloss sein? Hat das Schloss schon eine Rolle gespielt? Da muss ich jetzt doch nochmal nachfragen, dieses Schlossleben. Ich stelle mir auch vor, dass dann die Hausschuhe immer so vorgewärmt morgens vor der Tür standen. Zumindest gefühlt wäre es auch okay, wenn es dann kein Schloss in der Region Niederrhein wäre?
Nein, also es müsste schon definitiv ein Schloss sein. Daran habe ich mich jetzt gewöhnt. Ich habe auch dazu noch einen Butler, der mich morgens weckt zu einer abgemachten Zeit mit so einem kleinen, so einer Glocke, so einer kleinen Bimmelglocke. Und dann gibt es Rührei immer. Also es gibt Ei-Variationen. Wir besprechen das dann am Abend davor, was er mir zum Frühstück macht. Und das ist schon, muss ich sagen, ist ein Lebensstil, da habe ich mich relativ schnell dran gewöhnt. Und so müsste es schon jetzt weitergehen. Ja, sonst macht das auch keinen Sinn. Also jetzt einfach so da irgendwie zu sitzen und zu schreiben, ist ja Quatsch. Also es muss schon ein bisschen, ja, muss daran anknüpfen.
Nur weil der vielleicht ja manchmal in 4 Monaten Einsamkeit auf Fiktion und Wirklichkeit verschwimmen. Ich will nur noch mal nachfragen. Es gibt einen Butler, der dir morgens Eier macht?
Nein, natürlich nicht.
Warum habe ich das denn gleich wieder geglaubt?
Hast du es tatsächlich geglaubt? Nein.
Es klang halt so überzeugend. Und ich sehnte mich dann sofort schon so dahin und stellte mir vor, wie ich dann halt so mit dem, warum habe ich das denn mit dem Glöckchen geglaubt? Schöne Geschichte zum Schluss auf jeden Fall.
Das war Carla Kaspari. Sie war als Gast der Region Niederrhein für 4 Monate eben dort und hat sich dort sogar eine neue Frisur zugelegt. Carla, vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Und damit das Thema jetzt ein für alle Mal erledigt ist, ich verspreche, ich werde den V höchstens noch mal am Rande erwähnen.
Ich glaube, kein Wort.
Erzähle ich diesmal zum Schluss eine Kurzgeschichte. Irgendwo in Plettenberg im Sauerland bricht ein V aus einem Gehege aus und er läuft und läuft und läuft und manchmal schlägt er sein Rad, die meiste Zeit nicht, weil er viel zu laufen hat. Unterwegs passieren ihm spannende Dinge, er trifft nämlich 10 Regionsschreiber in 10 verschiedenen Regionen, die dort für 4 Monate ins lokale Leben eintauchen. Stadtlandtext NRW heißt das Projekt, so hört der Pfau es später im Podcast. Das ist eine super Sache, denkt der Vogel, gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW obendrein und dieses Jahr übrigens unter der Programmleitung der Region Niederrhein. Da bewerbe ich mich doch mal, denkt der Pfau.
Fertig?
Soll ich noch ein bisschen weiter erzählen? Das könnte ich tatsächlich auch. Also dieser
Pfau. Ja, gerne. Also gleich, wenn wir alle den Raum verlassen haben. Das war's für diese Ausgabe. Am Mikrofon verabschieden sich Tabea Sörgel und Martin Becker.
Und der Pfau.
Stadtland Text, NRW, der Podcast.